Also jemand fragt hier, kann man auf Sektenführer den Takfir machen, wie zum Beispiel bei den Ahbash, weil sie die Hujja bereits erreicht hat. Das ist jetzt eine praktische Anwendung, wenn einer der großen Gelehrten von Ahlus Sunnah diese Sache macht, darfst du ihm darin folgen. Tamam? Aber du und ich halte dich davon zurück und folge den Ulama, gerade was bei der praktischen Anwendung dieser Sache angeht. Wie sollte man mit Leuten umgehen, die auf Fehler von Imam al-Hafidh al-Nawawi hinweisen? Mit allen Menschen umgehen, wir nehmen das Gute von ihnen und lassen das Schlechte von ihnen weg, ja, das ist ganz normal, aber wie gesagt, diese Sache ist jetzt momentan, denke ich mal, relativ aktuell, aber ist letztendlich nichts Neues. Wir folgen unseren Gelehrten, wie sie mit diesen Sachen umgegangen sind, wie Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala und andere, die gesagt haben, Gelehrten haben hier und da einen Fehler gemacht, das macht sie aber noch nicht zu einem Anhänger einer anderen Sekte und deswegen, wenn man übrigens, wenn gerade bei Nawawi liest, in Sahih Muslim oder anderen Werken, sieht man, dass er, 70 Mal was richtig sagt und 20 Mal was falsch sagt, das ist einfach eine Zahl von mir, aber es geht darum, dass er gerade auch in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Namen und Eigenschaften Dinge sagt, die richtig sind. Ja? Und deswegen kann er es gar nicht, kann man ihm gar nicht vorwerfen, dass er die Methodik hätte von einer von den Asha'ira oder ähnliches. Und das, was ich vorhin gesagt habe oder gemeint habe, wenn jemand hier und da etwas falsch macht, ist nicht das gleiche, wie wenn er grundsätzlich einem Prinzip der Prinzipien einer bestimmten Gruppierung folgt. Und selbst wenn, dann ist das, was er macht, falsch, ist falsch. Und das, was er richtig macht, ist richtig. Bleibt immer noch bei der gleichen Sache. Tayyib. Die Frage habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Wie kann man in Verbindung bringen, dass Allah subhanahu wa ta'ala jemandem verzeiht, der etwas falsch erklärt, obwohl er es richtig sagen wollte, mit dem Hadith von Abu Bakr, als jemand was gefragt hat, eine Antwort hat, wer in den Himmeln und auf der Erde soll mich beschützen, wenn ich was falsch sage? Derjenige, der die Frage geschrieben hat, will er sich dazu äußern, fragen? Ich habe nicht ganz verstanden. Ja? Du musst lauter sprechen, durch nichts hören.
Man ist verentschuldigt, wenn man versucht, das Gute, also das Richtige jemandem zu sagen, obwohl es was Falsches war. Das hatten wir noch heute, oder? Das Thema. Und es gibt halt diesen Hadith mit Abu Bakr, dass ihn auch jemand hat, das gefragt hat. Und weil er es nicht wusste, darauf geantwortet hat, der soll mich halt beschützen und den Himmel auf der Erde, ihm was Falsches sagen.
Ja gut, natürlich, welcher Himmel soll mich beschützen, welche Erde soll mich tragen, wenn ich über Allah etwas sage, was falsch ist. Gemeint ist absichtlich. Tamam? Gemeint ist absichtlich, aber schon absichtlich. Tamam? Es gibt Leute, die was Falsches über Allahs Religion gesagt haben. Und aber war ja keine Absicht. Wir werden gleich Beispiele dafür sehen, inshallah. Wie sollte man mit jemandem umgehen, der neu im Praktizieren ist und sich an erster Stelle mit dem Takfir großer Gelehrten wie Al-Albani und Abu Hanifa das letzte Wort kann ich nicht lesen, aber beschäftigt, also zu kurz das Wort. Auf jeden Fall, wie dem auch sei, sehr wichtig ist, dass gerade der Neue im Islam oder der Neupraktizierende, ihn muss man führen, er braucht Lehrer, er braucht Gelehrte, er braucht eine muslimische Gemeinschaft, er soll anfangen, Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten, deswegen gefällt es mir sehr, dass man jemandem, der anfängt, den Islam neu zu praktizieren oder ihn neu angenommen hat, dass man ihm sagt, dass er jetzt mal versuchen soll, so viel wie möglich in die Moschee zu gehen, so viel wie möglich Gebet in der Gemeinschaft zu verrichten. Ja? Weil normalerweise die muslimische Gemeinschaft ist so aufgebaut, dass sie unter sich Moscheen haben und dass die Männer in ihren Moscheen fünfmal täglich ihre Gebete verrichten. Das ist dann die Norm. Ja? Das ist nur, weil wir hier in einem Land leben, in dem es wenig Moscheen gibt, ist das meistens nicht der Fall. Aber das ist, womit man sich beschäftigen sollte. Und dann auch, wie heißt es, Allah kennenlernen. Also wir glauben Allah Azza wa Jal. Und zweitens die Ibadah, dass man sich Allah nähert. Ja? Wasjud waqtarib, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wirf dich nieder und näher dich mir. Wasjud waqtarib. Das ist die erste Sache, die man jemandem beibringen sollte. Und nicht das Genannte. Das gehört nicht zur Nasiha. Also wer einem Menschen was Gutes will, soll ihm immer auf das hinweisen, was für ihn wichtig ist. Zum Hadith, während jemand Alkohol trinkt, ist er kein Gläubiger. Ist das generell für jede Sünde so, dass man während der Tat kein Gläubiger ist? Wir haben ja gesagt, diese Sachen gehören zum Raib. Also die entscheiden, ob jemand gläubig ist oder ungläubig ist. Und diese Sachen gehören zum Raib. Deswegen, wir können hier nicht schlussfolgern, dass das für jede Sünde gilt. Ja? Weil wenn der Prophet das, sallallahu alaihi wa sallam, sagen wollte, hätte es ja gesagt. Er kann ja sagen, während man sündigt, ist man kein Gläubiger. Um Sachs erledigt. Ja? Aber die Tatsache, dass er hier bestimmte Sünden erwähnt, hat ja einen Grund, dass sie besonders schwerwiegend sind. Deswegen würde ich sehr vorsichtig sein, das zu übertragen auf andere Sünden. Sollte man sich nach dem Wudu abtrocknen? Das ist eine von beiden Ansichten unter den Ulama. Und offensichtlich nicht. Offensichtliche Ansicht ist, das heißt, gemeint ist die Ansicht, der diesen Hadith von Salama radiallahu anha, wo sie dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam das Handtuch gegeben hat und er es dann nicht benutzt hat. Die offensichtliche Bedeutung ist, dass er alayhi salatu wasalam das nicht zur Regel gemacht hat, dass er sich abtrocknet. Und deswegen, die anderen wenden ein, sie sagen, sie hat es ihm gegeben, weil sie wusste, dass er es normalerweise macht. Verstehst du? Aber darauf gibt es, außer dass er sie es ihm hingehalten hat, keinen anderen Hinweis. Tatsache ist, er hat es nicht gemacht. Und deswegen sagt man, dass sich nach dem Wudu nicht abzutrocknen, oder nach dem Ghusl, so im Hadith über Ghusl eigentlich, ja, sich nach dem Ghusl nicht abzutrocknen, ist eine bessere Umsetzung oder entspricht eher der Bedeutung des Hadithes, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass man sich durch den Wudu die Sünden wegwäscht, sogar mit dem letzten Tropfen. Allahu Akbar. Es wird gesagt, dass der Bruder von Muhammad ibn Abdul Wahhab ihn als Horn des Teufels bezeichnet hat, gemäß dem Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wie kann man darauf antworten? Also, wenn jetzt die Frage lautet, wenn sein Bruder ihn sogar als Horn des Teufels bezeichnet, dann muss es doch stimmen. Das ist, denke ich mal, sehr weit hergeholt. Also, ich weiß nicht, wer von euch Geschwister hat und ob ihr in der Familie alle gläubig seid, tamam, inshallah ta'ala, bi'idhnillah, aber es gibt Menschen die in der Familie, da ist der eine Muslim geworden, der andere keine Muslime, der eine ist religiös, der andere ist nicht religiös, der eine ist von Ahl Sunnah al-Jama'ah, der andere gehört einer Sekte an, tamam, das wäre ja, yani, vergesst die Namen und diese Bezeichnungen, also wichtig ist ja, wenn du jemanden kritisierst, vielleicht sind ja auch nicht alle einverstanden mit dem, was hier in diesem Buch geschrieben ist. Okay? Aber es geht ja nicht um Beleidigungen oder sowas, sondern es geht darum, sachlich zu diskutieren. Also wenn du der Meinung bist, dieser Hadith so und so, der zitiert worden ist, ist unauthentisch, dann beweist es. Dann sagt dieser Hadith ist unauthentisch wegen das. Tamam? Wenn du das ist die Diskussion, die wir führen möchten. Und dadurch überzeugst du auch dein Gegenüber viel besser. Als wenn du ihm sagst, du bist ein so, und dann wirst du mich noch überzeugen, dass du mich beleidigt hast und meine Mutter und mein Vater. Das ist, wenn du Rechtleitung magst für jemand anders. Ja. Aber wie gesagt, also ich bin jetzt auch kein Historiker, dass ich jetzt alles da genau sagen kann, aber was ich mitbekommen habe, ist eben, dass es aus seiner eigenen Familie tatsächlich Leute gab, die auf dem anderen Zug gesprungen sind. Und ist ja keine Wissenschaft hier. Nicht jeder sagt sein Bruder. Nein.
Ich habe von Sheikh Fawzan zu diesem Hadith ein
Hadith, welcher Hadith?
Das aus Najd kommt Shaitan raus und das ist Musaylam al-Kadhdhab. Also vielleicht ist eine Anspielung.
Ja, aber langsam. Ich verstehe, was du meinst, aber es geht hier um den Bruder von Muhammad al-Wahhab.
Ich glaube, es ist aber eine Anspielung auf den Hadith, weil das wird oft vorgeworfen.
Dann sein Bruder, warum ist er es dann nicht? Das ist schön, das auf den anderen zu schieben, ne? Qarn al-Shaytan. Es geht ja, wenn die Beweisführung so billig ist, ja, dann ist ja praktisch jeder, der aus dem Gebiet von Nesht kommt, wenn das Nesht ist, ja, ist er abgeehrt. Was ist das? Wir sind doch keine Rassisten. Okay? Es geht doch hier um Beweisführung ein. Was hat er denn, was sagt er? Und ich sage immer wieder, vielleicht wisst ihr, dass ich da ein bisschen aus Saudi-Arabien komme, ja? Aber jeder Muslim kann leben und sterben, ohne Sheikh Mohammed al-Wahhab jedes Mal kennengelernt zu haben. Das ist gar kein Problem. Okay? Braucht gar keine Pflicht, keine Säule des Islam und gar nichts. Ja? Nur wenn du anfängst, über ihn zu lügen, dann fühle ich mich ein bisschen verpflichtet, meinen Bruder zu verteidigen im Islam. Tamam? Weil ich habe einmal mit jemandem eine Diskussion darüber geführt. Was heißt Diskussion geführt? Also der hat angefangen, den zu beleidigen. Okay? Und da habe ich gefragt, ja, hast du sein Buch gelesen? Sagt er, nee. Sag ich, ja, und wie redest du darüber? Sagt er, ich brauche nicht sein Buch lesen. Es reicht mir, wenn ich Bücher lese, die über ihn geschrieben haben. Ja? Okay, wenn sie vertrauenswürdig sind, ja, aber wenn sie nicht vertrauenswürdig sind, ja, ein Wissenschaftler heutzutage, stell dir vor, du schreibst eine wissenschaftliche Arbeit, Doktorarbeit, und du kehrst nicht zu der Quelle zurück, obwohl die Quelle da ist. Ja, du sagst mir zum Beispiel, dieser Hadith ist bei At-Targhib und At-Tarhib von Al-Munziri. Und der Hadith ist gleich bei Bukhari, aber du schreibst die Quelle von Munziri, schreibst du nicht bei Bukhari. Das macht man nicht. Okay. Soll ja auch unehrliche Menschen geben, ja? Und soll auch Fehler beim Übertragen geben. Musst du zur Quelle zurückkehren. Teilweise wird dir sogar übel genommen, wenn du nicht zum Manuskript zurückkehrst. Zur Handschrift von diesem Sachen sogar sollst du zurückkehren. Ja? Naja. Ah, die typische Frage, ja. Sind die heutigen Herrscher Muslime? Manche ja, manche nein, oder? Was ist das Urteil über jemanden, der seine Kleidung, vor allem die Hosen oder ähnliches, unter dem Knöchel trägt? Kommt darauf an, welcher Meinung er folgt, was sein Imam ihm beigebracht hat, weil dieses Thema ist ja umstritten. Ja? Und die meisten Gelehrten sind nun mal der Meinung, dass solange dies nicht mit der Absicht der Überheblichkeit erfolgt, dass dies keine Sünde ist. Da? Ob du davon überzeugt bist oder nicht, spielt gar keine Rolle. Wichtig ist, du willst ja über den anderen Menschen reden. Aber wenn der andere Mensch jetzt der Ansicht von Imam, was weiß ich, Malik oder Shafi'i folgt, okay, das ist doch das Gleiche, was du auch machst. Du folgst ja auch irgendeinem Imam, der dir das so beigebracht hat. Ja. Jetzt sagst du, ja, aber ich folge mit Beweis. Er auch, folgt mit Beweis, nur hat es halt anders verstanden als du. Und deswegen ist die Sache nicht so einfach. Ja. Die Sache ist nicht so einfach. Das habe ich auch versucht zu... Hat Imam Ahmad Takfir auf die Herrscher seiner Zeit gemacht? Ja, das habe ich ja erwähnt. Dass er das ja gerade mit den mu'tazilitischen Herrschern nicht gemacht hat, obwohl sie gesagt haben, der Koran ist eine Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala, und die Mu'tazila haben ja noch andere Probleme mit dem Glauben. Sie gehören auch zu denjenigen, die glauben, dass wenn man große Sünden begeht, im Jenseits in der Hölle sein wird, für immer und ewig. Das widerspricht ja auch vielen Hadithen und Ayat und so. Allahumma musta'an. Wenn man sich mit einem Thema beschäftigt und Zweifel bekommt, unbeabsichtigt Einflüsterung, ist das dann schon Kufr al-Shak? Also wir müssen unterscheiden zwischen den Einflüsterungen, das was von außen kommt und was sich nicht im Herzen manifestiert hat als Überzeugung. Ja? Und woran erkennt man das? Ja, wenn man sagt, ich möchte das gar nicht, diese Einflüsterungen, die stören mich, wie die Sahabe zum Propheten gegangen sind und gesagt haben, was ist, uns kommen Gedanken und uns wäre es lieber, dass wir vom Berg runter geworfen werden, als dass wir das aussprechen, was zu Gedanken kommen. Ne? Und der Professor machte ihnen klar, dass das zum Iman gehört. Der Muslim, wenn er gläubig ist, wird auf die Probe gestellt durch Einflüsterungen. Und das hat ja noch lange nichts zu tun mit dem, was sich im Herzen manifestiert. Und deswegen nein, also Einflüsterungen sind eine Sache und Ashak oder Kufr al-Shak ist etwas anderes. Kufr al-Shak ist ein klassisches Beispiel. Jemand sagt, ich weiß nicht, ob es Yawm al-Qiyamah gibt. Allahu a'lam, könnte sein, könnte nicht sein. Keine Ahnung. Ja. Weil das ist also weder Muslim noch Christ noch Jude, das ist irgendwas anderes. Jemand fragt, wie viel Zweifel ist im Islam erlaubt, beziehungsweise wann ist es Kufr? Ja, es geht ja, was der Kufr ist es in Bezug auf die Bestandteile des Glaubens. Ja, wenn jemand sich nicht sicher ist, ob es Engel gibt, nicht sicher ist, ob es Tag der Auferstehung gibt, nicht sicher ist, ob der Koran von Allah ist oder nicht, das könnte sein, bin aber nicht ganz sicher. Das ist Kufr al-Shak. Das ist Kufr al-Shak. Aber wenn ich mir nicht sicher bin, ob das Berühren einer Frau den Wudu ungültig macht oder nicht, ist auch irgendwie eine Art von Zweifel. Aber es hat ja mit der Akida-Fragen gar nichts zu tun, sondern es ist ja aufgebaut auf der unklaren Beweislage oder nicht eindeutigen Beweislage. Unklar für denjenigen, der jetzt sich seiner Sache nicht sicher ist. Zu welcher Kufr-Art gehört es, auf Allah subhanahu wa ta'ala zu schwören und dabei zu lügen? Also das ist Kufr Amali, Kufr der Tat. Natürlich eine der sehr schweren Sünden. Sehr schweren Sünden, Gott bewahre. So schwer, dass man sagt, dass dafür, manche sagen, es gibt dafür keine Sühneleistung. Sühneleistung, das wär zu einfach. Ja? Wenn du zum Beispiel schwörst, ich schwöre bei Allah, morgen werde ich nach Frankfurt fahren, zum Beispiel. Ja? Weil du jemanden hat dich eingeladen, sagst, ich schwöre, ich werde zu dir kommen, zur Einladung. Ja? Und am nächsten Tag ist deine Mutter krank, und das weißt du, was du machen sollst. Dann sagt der Prophet, dass du in diesem Fall natürlich den Schwur brechen sollst, weil dich um deine Mutter zu kümmern ist besser und wertvoller. Dann macht man eine Sühneleistung. Was ist die Sühneleistung für Schwur? Ich habe gar nichts gehört. Genau. Die kannst du merken, da geht es immer erstmal um Geldsachen. Money. Okay? Entweder 10 Arme speisen oder 10 Arme kleiden, alles Geld. Musst du dir leisten können. Oder einen Sklaven befreien, den es wahrscheinlich gar nicht gibt. Ja? Also diese drei Sachen. Wenn du finanziell schwach bist, das alles nicht kannst, dann fastest du 3 Tage. Und nach manchen Gelehrten sogar hintereinander. Okay? Aber du musst 3 Tage fasten. Mach es hintereinander, bist du aus der Sache raus. Aber 3 Tage musst du dann fasten. Weil das ist, hat dann mit Geld dann nichts mehr zu tun. Ne? Logisch. Das sein, ne? Aber wenn jemand, merkt ihr, das ist jemand, der etwas schwört auf ein zukünftiges Ereignis. Ich schwöre, ich werde das und das machen, dann macht das doch trotzdem nicht. Darum geht es aber nicht. Hier geht es eher darum, dass jemand schwört und dabei lügt. Und das kann sich nur beziehen auf was? Sachen, die schon geschehen sind. Jemand sagt, ich schwöre, ich bin, nicht gestern in Frankfurt gewesen, meinte. Das muss ich auf etwas beziehen. Ich schwöre, ich bin jetzt gerade nicht an dem Ort so und so. Das muss ich auf etwas beziehen, was schon geschehen ist. Schon ereignet. Nur dann kann man lügen. Aber verzögert, künftig kann ich nicht lügen. Geht nicht. Und das ist eine schwere Sache, weil man schwört ja bei Allah, um den Schwur zu bekräftigen. Und jetzt benutzt du Allah, tabaraka ta'ala, um dabei zu lügen. Das ist schwerwiegend. Fragen schriftlich. Ach ja, kenne ich. Guck mal, wie Fragen. Ich nehme von diesen ganzen Texten, das sind mehrere, ja, mashallah. Tayyib. Die Übersetzung des mangelhaften Glaubens konnte ich noch nicht ganz nachvollziehen. Wäre es nicht besser korrekt, ebenfalls korrekt oder gar besser, die Übersetzung von Nichtvorhandensein des Glaubens zu verwenden? Eben nicht, weil mangelhaft soll er damit aussagen, dass ein bisschen schon was da sein kann. Ein bisschen Iman kann da sein. 1 Kilogramm, 2 Kilogramm, 3 Kilogramm ist ja da, aber es ist nicht halt alles, wie es sein sollte. Aber wenn ich sage, nicht vorhanden sein des Glaubens, dann ist ja gar nichts mehr da. Dann ist ja gar nichts mehr da. Das wäre dann würde eher zur Aqida der Murji'a oder der Khawarij passen, weil sie das eben als Einheit sehen, den Glauben. Ja? Aber wir sehen das nicht als Einheit. Wir sehen, es kann 5 Kilogramm Iman sein, 1 Kilogramm Kufr sein im Herzen. Kann passieren. Das ist die, das haben wir vorhin gelesen. Ja? Aber vielleicht manche Fragen wurden ja auch geschrieben, bevor ich da darüber gesprochen haben. Ah, jetzt geht es ums Essen. Ist das Essen von Gelatine erlaubt? Schweinegelatine plus Gelatine von nicht geschlachteten Tieren. Wobei erstmal diese Sache, yani, ich erzähle euch nichts Neues, wenn ich euch sage, das ist eine Sache, unter die diesbezüglich die heutigen Fürchtgelehrten unterschiedlicher Meinung sind. Ja, warum? Weil es geht ja nicht um Schweinefleisch. Schweinefleisch ist ja eindeutig, aber es geht hier um ein Produkt, das aus dem Schwein bzw. aus Knochen, Ohren, Schwanz gewonnen wird. Ja? Und dann verarbeitet wird. Und dann stellt sich halt noch die Frage, ist das Verarbeitete immer noch genauso zu bewerten wie das Ursprüngliche? Ich denke, jeder, der einmal bei der Gelatineverarbeitung dabei war und merkt, dass dieser ekelhafte Schweinegeruch erst dann weggeht, wenn man ein paar Chemikalien hinzufügt, um dem Ganzen den Geschmack von Apfel zum Beispiel zu geben, was auch immer, ja, der wird sich spätestens dann ekeln, so etwas zu essen. Also ganz unabhängig von dieser Thematik. Ja. Also ich persönlich sage nicht, dass es Haram ist, tamam, aber ich würde es niemals zu mir nehmen. Also es gibt überhaupt keine Notwendigkeit. Überhaupt keine Notwendigkeit. Es gibt alhamdulillah heutzutage so viele Ersatzmittel und wisst ihr, ein bisschen Gottesfurcht schadet uns nicht. Ja? Also wir müssen nicht mehr nur Halal und Haram, sondern wir können auch machen so wie dieser Hirte mit der Herde, ein paar Meter Abstand, schadet nicht. Ja. Ist mit dem Begriff Murji'atul Fuqaha der Tabdi' beabsichtigt oder sagt man das, dass jene Gelehrte jährlich einen Fehler in der Thematik des Iman begangen haben? Na, also guck mal, diese Aqida ist falsch. Wir reden über die Tat, die ist falsch, zweifellos. Tamam. Und was die Leute angeht, sie sagen, wir sind der Meinung, wir haben da einen Fehler gemacht, das war's. Ja? Aber wenn du mit ihnen redest, die sind der Meinung, dass du einen Fehler gemacht hast, tamam. Deswegen, also lass dich nicht unbedingt auf eine Diskussion ein, denn du kennst dich wirklich sehr gut aus, aber das ist es ist halt nicht zu unterschätzen, die Diskussion, wie ich sie euch darlege oder wie jemand, wie ich euch darlege, der jetzt gar keine Diskussion führen muss, ist sehr einfach, ja? Aber in der Diskussion ist es immer schwieriger und deswegen, wenn dann jemand kommt, ich glaube, gibt es eine Aussage von Imam Shafi, glaube ich, der gesagt hat, wenn Abu Hanifa mich überzeugen würde, dass dieser, ich glaube, Sand Gold ist, würde er es schaffen. Tamam? Weil Allah hat ihm sehr viel Intelligenz gegeben. Und bei, jetzt wollte ich irgendwas sagen, vielleicht merke ich mich später. Irgendwas wollte ich sagen. Wenn ein Nichtbetender bereut und anfängt zu beten, sind dann seine vergangenen guten Taten gültig oder nicht, weil er Asr nicht betete? Wenn ein Nichtbetender bereut und anfängt zu beten, wallahi, diese Thematik ist auf mehrere Vorfragen aufgebaut, aber es ist eine viel bekanntere ist, wenn jemand tatsächlich den Glauben verlässt. Muss er dann seine Hajj nochmal vollziehen? Okay? Weil seine Gebete ist klar, dass sie weg sind. Das kann er nicht mehr nachholen. Okay? Also ich meine, er kann nicht nachholen, die Frage stellt sich gar nicht. Aber seine Hajj, die er vollzogen hat, ja, muss er sie nochmal, manche Ulama sagen ja. Er muss sie nochmal nachvollziehen, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass jemand, der den Glauben verlässt, habitat a'maluhum. Das heißt, ihre Taten sind ungültig geworden. Ja. Und es gibt einen Vers, wo es heißt, fayamut wa huwa kafir. Das heißt, während er stirbt und ungläubig ist. Das heißt, sie sagen, es reicht nicht aus, vom Glauben abzufallen, sondern muss gleichzeitig auch die Sache machen. Kannst du behalten? Manche sagen, Voraussetzung ist, dass er nicht nur stirbt, sondern, Entschuldigung, nicht, dass er vom Glauben abfällt, sondern dass er auch in diesem Zustand stirbt. Und das würde dann bedeuten, wenn er zurückkehrt zum Glauben, kommen seine Taten wieder zurück, seine guten Taten sind nicht verloren gegangen. Tamam? Und das ist halt die Frage jetzt, kann man diese eine Mutlaq-Aya, die diese Bedingung des Sterbens in diesem Zustand nicht erwähnt, kann man diese einschränken durch die Muqayyad-Aya, in der das sehr wohl erwähnt wird. Das ist eine klassische Diskussion, also das ist keine eindeutige Sache, deswegen natürlich würde man jedem Menschen empfehlen, dass er einfach die Hajj nochmal vollzieht, weil hier geht es ja nicht um eine Kleinigkeit, sondern immerhin um das Glauben an ihn. Toll, ich würde sagen, damit wir die Zeit nutzen, inshallah ta'ala, machen wir nach dieser schönen Pause weiter.